D-Radio Wissen. Update.
Wir schließen Rechtslücken. Wir führen strenge Regeln ein, wo bislang keine klaren Regeln galten.
Die Bundesregierung hat heute einen Gesetzentwurf zum umstrittenen Fracking beschlossen. Und Umweltministerin Barbara Hendricks musste ihn gegen viel Kritik verteidigen. Es stimmt zwar, bis jetzt gibt es in Deutschland kein Fracking-Gesetz und deshalb sind die geplanten Regeln die strengsten, die es jemals gab. Aber es ist kein Komplettverbot. Das ist heute Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Beim Fracking wird mit hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst. Die Gesteinsschichten werden so aufgebrochen, Risse entstehen und das Gas kann entweichen. Allerdings ist noch nicht so richtig klar, was passiert dabei mit unserem Grund- und Trinkwasser. Fracking-Gegner haben deshalb heute Morgen in Berlin ein komplettes Verbot gefordert.
Besser ist, eine Energiewende voranzutreiben, die auf Energieeinsparung, auf Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien setzt. Und das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Und die Fracking-Technologie läuft dieser Strategie zuwider.
Komplett auf die Technologie verzichten will die Bundesregierung aber nicht. Deswegen besteht das Gesetz aus Ausnahmen und Teilverboten. Zwei verschiedene Arten werden beim Fracking unterschieden. Das konventionelle Fracking und das unkonventionelle. Beim konventionellen Fracking geht es darum, Erdgas aus sehr tiefen Sandsteinschichten zu fördern. Das wird in Niedersachsen schon länger praktiziert und soll grundsätzlich weiter erlaubt sein, allerdings unter strengeren Auflagen, zum Beispiel nicht in Wasser- und Naturschutzgebieten. Kritischer wird es beim unkonventionellen Fracking. Dabei wird Gas aus Schiefergestein gewonnen. Dafür muss weiter oben im Erdreich gebohrt werden, in weniger als 3000 Metern Tiefe und damit näher an Trinkwasserschichten. Dieses Schiefergas-Fracking will die Bundesregierung zwar grundsätzlich verbieten, will sich aber einen kleinen Spalt offen lassen. Denn wissenschaftliche Probebohrungen sollen erlaubt werden. Und dann soll ab Ende 2018 eine Expertenkommission entscheiden, ob die kommerzielle Förderung vielleicht doch in Ausnahmen erlaubt wird. Die Grünen sprechen deshalb vom Fracking-Ermöglichungsgesetz, so wie der Abgeordnete Oliver Krischer.
Wir erleben in den USA, dass Fracking Riesenprobleme hinterlässt, dass wir verseuchtes Grundwasser haben, dass wir neue Altlasten produzieren. Und wir sind nicht der Meinung, dass man für diesen minimalen Gewinn, der da erzielbar wäre, ein solches Risiko eingeht.
Und nicht nur von den Grünen kommt Kritik. Schon innerhalb der Koalition sind sich die Politiker nicht einig. Auch Abgeordnete von SPD, CDU und CSU fordern, dass der Gesetzentwurf verschärft wird, bevor er endgültig durch Bundestag und Bundesrat geht. Das Paket soll bis nächsten Januar in Kraft treten. Die Industrie sieht im Gesetz dagegen zu viele Hürden. Der Wirtschaftsverband Erdöl und Erdgas schätzt, dass im Schiefergestein etwa 10-mal so viel Erdgas steckt wie im Sandstein. Der Vorsitzende hat kritisiert, dass es zu viele Gebiete gibt, die grundsätzlich von der Förderung ausgeschlossen werden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
WhiteRabbit80 twittert: Aufgestanden, was über Fracking gelesen, schlechte Laune gekriegt. Was soll denn diese offensichtliche Umweltverschmutzung? Hoffentlich war es ein Aprilscherz. Dentier schimpft: Diese Bundesregierung versaut uns mit Fracking, überwacht uns mit Maut, verkracht uns mit europäischen Nachbarn und kürzt Rente. Respekt. Cherubimu freut sich: Mit den Gewinnen aus dem Fracking können wir endlich Kampfdrohnen finanzieren. Hurra, 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 Hashtag GroKo. Skeptiker schreibt: Ein bisschen Fracking ist wie ein bisschen schwanger. Und Salty Trees findet: Solche Politiker sind mit Verlaub eine Gefahr für Mensch und Umwelt. Kata Mia twittert: Herzlichen Glückwunsch zu Fracking-Ermöglichungsgesetz. Wer tiefer bohrt, wird schneller reich. Foftein schreibt: Für die Energielobby vergiften wir auch das Grundwasser. Mit Vernunft hat das nichts zu tun. Mirko Ratz schreibt bei Facebook: Alles, was der Wirtschaft dient, wird gesetzlich entsprechend angepasst. Und Oma Eisenbahn holt länger aus. Einmal mehr ist die pure Willkür im System offensichtlich. Kein normal denkender Mensch will Fracking, aber die Machtgeilen setzen sich wieder durch. Können die Wirtschaftsbosse überhaupt noch in den Spiegel gucken? Es ist doch genug Energie für alle da, aber das Raubtier Rüstung muss gefüttert werden. Das schafft Wind und Sonne nicht. Und Doc Ulrich ist einer der wenigen, die Verständnis haben für die Pläne. Er schreibt: Die Grünen lehnen alle neuen Technologien prinzipiell ab. In den 80er waren sie auch gegen den ISDN-Ausbau. Einfach ignorieren.
Was sonst noch wichtig war?
Ich möchte auch den Opfern versprechen und den Hinterbliebenen versprechen, dass unsere Hilfe nicht mit dieser Woche endet, sondern wir so lange helfen, wie es notwendig ist. Das ist mein Versprechen an Sie.
Lufthansa-Chef Carsten Spohr, hier in einer Übersetzung von NTV, hat den Angehörigen der Opfer des Germanwings-Absturzes zugesagt, auch langfristig zu helfen. Spohr hat heute das Unglücksgebiet in den französischen Alpen besucht. Dort hat er den Einsatzkräften und der Bevölkerung für ihre Hilfe gedankt. Zu den aktuellen Entwicklungen hat Spohr nichts gesagt. Medien berichten über ein Handyvideo, auf dem die letzten Minuten im Flugzeug zu sehen sein sollen. Die Staatsanwaltschaft in Marseille hat das nicht bestätigt. Eine Woche nach dem Absturz sind alle Opfer geborgen. Laut Polizei konzentrieren sich die Helfer jetzt darauf, den zweiten Flugdatenschreiber zu finden. In Haltern in Nordrhein-Westfalen findet gerade ein Trauergottesdienst für die 16 Schüler und zwei Lehrerinnen statt, die bei dem Absturz getötet wurden. Mindestens 10 Tote in Deutschland, Österreich und der Schweiz, lahmgelegter Bahnverkehr, Flugausfälle, entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer, umgestürzte Stromleitungen. Das ist die Bilanz von Orkantief Niklas, das gestern mit bis zu 190 Kilometern pro Stunde über Deutschland gefegt ist. In Deutschland starben 3 Menschen, weil Bäume auf ihre Autos gestürzt sind. Ein Mann wurde von einer Betonmauer erschlagen, ein anderer von einem Scheunentor. Der Deutsche Wetterdienst nennt Niklas einen der schwersten Stürme seit Jahren. Auch heute waren die Auswirkungen noch zu spüren. Bei der Bahn lief bis zum Nachmittag nicht alles rund. Es gab Ausfälle und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr, weil Oberleitungen erst repariert werden mussten oder Bäume auf den Gleisen lagen. Obwohl der Wind mittlerweile weniger geworden ist, warnen die Wetterdienste weiter. Immer noch kann es Sturmböen geben und der Orkan könnte Äste angeknackst haben, die dann möglicherweise jetzt durch die leichten Böen runterfallen. In Nigeria hat der frühere Militärdiktator Muhammadu Buhari die Präsidentschaftswahl gewonnen. Bei seinem ersten Auftritt nach dem Wahlsieg hat er auf große Siegerposen verzichtet und stattdessen vor allem Respekt für seinen Konkurrenten Goodluck Jonathan gezeigt.
Präsident Jonathan hat engagiert gekämpft. Er war ein würdiger Gegner. Ich reiche ihm meine Hand zur Zusammenarbeit. Ich sehe einem baldigen Treffen mit ihm entgegen, um den Übergang von einer Regierung zur nächsten vorzubereiten. From one administration
to another. Goodluck Jonathan hat Buhari schon gratuliert und seine Anhänger aufgerufen, das Ergebnis zu akzeptieren. Viele hatten befürchtet, dass es gewalttätigen Widerstand gibt. Nach der Wahl von 2011 hatte es fast 800 Tote gegeben. Diesmal blieb es bis jetzt ruhig im Land. Es ist der erste Sieg der Opposition, seit Nigeria 1999 nach der Militärherrschaft zur Demokratie zurückgekehrt ist. Buhari hat vor seiner Wahl versprochen, Korruption und die Terrormiliz Boko Haram zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass die Reichtümer in Nigeria gerechter verteilt werden. Konkret hat er dazu heute allerdings nichts gesagt. 607 Menschen sind letztes Jahr offiziell weltweit hingerichtet worden. Entweder erschossen, erhängt oder mit einer Giftspritze getötet. So steht es im aktuellen Bericht von Amnesty International zu Todesstrafe und Hinrichtungen. Das bedeutet zwar, es sind weniger Menschen getötet worden als im Jahr davor, aber es gab mehr Todesurteile. Ihre Zahl ist um über 500 Fälle auf fast 2500 gestiegen. Das liegt laut den Menschenrechtlern vor allem an Massenverurteilungen in Ägypten und Nigeria. Die meisten Hinrichtungen hat Amnesty im Iran dokumentiert. Und die Organisation geht davon aus, dass dort nochmal deutlich mehr Menschen getötet wurden, als die Behörden es zugeben. Denn im Iran gibt es keine offizielle Gesamtstatistik, hat Ferdinand Muggenthaler von Amnesty Deutschland hier in die Radio Wissen erklärt.
Die Behörden machen ja teilweise im Iran öffentliche Hinrichtungen, wenn sie denken, das ist populär, wenn es zum Beispiel um Drogendelikte geht oder um spektakuläre Kriminalfälle. Und wenn es aber darum geht, Proteste zu unterdrücken, dann werden oft die Menschen einfach hingerichtet in den Gefängnissen und man erfährt nur zufällig darüber, wenn man Kontakte zu Familienangehörigen zum Beispiel hat.
Außerdem schreiben die Menschenrechtler in ihrem Bericht, benutzen immer mehr Länder den Kampf gegen Terroristen, um die Todesstrafe zu rechtfertigen. Pakistan habe zum Beispiel wieder mit Hinrichtungen angefangen, nachdem die radikal-islamischen Taliban einen Terroranschlag auf eine Schule in Peshawar verübt haben. China taucht weiterhin in der Amnesty-Statistik gar nicht auf, weil das Land Hinrichtungen als Staatsgeheimnis behandelt. Die Organisation schätzt, dass dort 2014 mehr Menschen hingerichtet wurden als im Rest der Welt zusammen.
Was noch wichtig wird.
Die eigentliche Frist ist in der Nacht zu heute ausgelaufen. Trotzdem verhandeln die 5 UNO-Vetomächte und Deutschland weiter mit dem Iran über ein Atomabkommen. Bis jetzt ist keine Einigung in Sicht. Der Iran besteht darauf, dass gleichzeitig mit einer Atomeinigung auch Wirtschaftssanktionen gegen ihn aufgehoben werden. Die UNO-Länder wollen die Sanktionen aber nur phasenweise aufheben. Das ist nur einer der Streitpunkte, erklärt Korrespondent Hans-Jürgen Maurus.
Beide Seiten feilschen auch noch über die Menge an angereichertem Uran, die dem Iran in der Zukunft zugestanden wird. Aber auch Verifikationsfragen, also die Überprüfung aller vereinbarten Schritte bezüglich des Nuklearprogramms, sind immer noch unklar. Nach Angaben des US-Fernsehsenders ABC ist auch die Zahl der Zentrifugen in der Atomanlage Fordo ein Zankapfel. Und was mit den bereits angereicherten Uranvorräten des Iran geschehen soll.
Die Weltgemeinschaft will erreichen, dass der Iran sein Atomprogramm nicht benutzt, um Atomwaffen zu bauen.
Und sonst in der Welt?
Auf der Halbinsel Krim gibt es noch einmal weniger Raum für Kritik. Die russischen Behörden haben den Fernsehsender der Minderheit der Krim-Tataren vom Netz genommen. Der war ein großer Kritiker der russischen Politik. Nach Angaben des Senders hat er trotz mehrerer Anträge keine neue Lizenz mehr bekommen. Auch ein Kinderprogramm und zwei Radiofrequenzen wurden abgeschaltet, die zum gleichen Unternehmen gehörten. Menschenrechtler von Amnesty International werfen den russischen Behörden vor, immer mehr Druck auf unabhängige Medien auf der Krim zu machen. In Nepal ist heute das Gesundheitssystem praktisch für einen Tag weggefallen. Dort haben tausende Ärzte gestreikt. In allen Krankenhäusern des Himalaya-Landes soll es nur Teams für Notfälle gegeben haben. Die Ärzte sind nicht zur Arbeit gekommen, um die Protestaktion eines Kollegen zu unterstützen. Der ist seit 10 Tagen im Hungerstreik, um die Regierung Nepals zu Reformen in der Gesundheitspolitik zu bewegen. Er fordert, dass mehr Menschen medizinische Hilfe bekommen können. Außerdem will er, dass es mehr Medizinstudenten gibt. In Nepal ist nur ein kleiner Teil der Medizinhochschulen in staatlicher Hand. Die privaten verlangen hohe Studiengebühren. Außerdem ist Korruption ein Problem. In Indien gibt es bald eine Fahndungskartei für Kühe. Die Polizei in einem Bundesstaat hat alle Kuh- und Bullenbesitzer aufgefordert, Fotos von jedem einzelnen Tier zu schießen und zur nächsten Polizeistelle zu bringen. In dem Bundesstaat kann man eine Gefängnisstrafe bekommen, wenn man Rinder schlachtet oder isst. Die Fahndungsfotos wollen die Polizisten heranziehen, falls es den Verdacht gibt, dass ein Tier trotzdem geschlachtet wurde. Lebt es noch, müsste man es auf den Fotos wiedererkennen. Für Hindus sind Kühe Wesen, die man schützen muss. In vielen Bundesstaaten gelten schon Verzehr- und Schlachtverbote. Die Hindu-Nationalisten der Regierungspartei fordern, dass sie auf ganz Indien ausgedehnt werden. Das schmeckt den vielen Rinderfarmbetreibern gar nicht. Indien ist in den letzten Jahren zu einem der größten Rindfleischexporteure weltweit aufgestiegen.
Wissensnachrichten.
Der Mond beeinflusst unser Leben. Da sind viele Leute fest von überzeugt. Wissenschaftlich bewiesen ist das für Menschen nicht. Aber jetzt gibt es eine neue Studie dazu und die stellt uns jetzt Annike Schäfer vor. Annike, was gibt es da für neue Erkenntnisse?
In der Studie geht es um eine Pflanze, die nach dem Mond lebt. Die soll die erste überhaupt sein, bei der das nachgewiesen wurde. Und zwar ist ihr Liebesleben vom Mond beeinflusst. Ephedra fulminea heißt die Pflanze. Ihre weiblichen Blüten produzieren kleine süße Tropfen und locken damit nachts Insekten an. An denen haften Pollen und die bleiben an den Tropfen kleben und befruchten die Samen. Und das Ganze passiert nur bei Vollmond.
Also eine mondsüchtige Pflanze. Gibt es da noch andere Beispiele in der Natur?
Es gibt zum Beispiel Seevögel, die sich am Mond orientieren. Im Indischen Ozean bei Madagaskar, da leben Vögel, die gerade bei Vollmond besonders aktiv sind. Sie fliegen dann mehr rum als sonst nachts, wo sie sich auch viel auf dem Wasser ausruhen. Vielleicht liegt das daran, dass sie dann ihre Beute besser sehen. Und dann gibt es noch ein witziges Beispiel von Mistkäfern. Die rollen sich ja so Bälle aus Mist und bewegen die dann über den Boden. Und dabei orientieren sie sich auch am Mondlicht und sogar am Leuchten der Milchstraße.
Und dann hast du noch eine Meldung dabei, da geht es um einen neuen Dopingtest.
Der Test wurde an der Sporthochschule in Köln entwickelt und der Vorteil ist, er ist schneller, unkomplizierter und auch viel billiger als die bisherigen Dopingtests. Und deshalb könnte es auch sein, dass zum Beispiel Veranstalter von einem Marathon irgendwann Freizeitsportler damit testen, um sicherzustellen, dass auch da alles mit rechten Dingen zugeht.
Und was ist das Besondere an diesem Test? Wie funktioniert er genau?
Das Besondere ist, dass der Test mit einem einzigen Blutstropfen auskommt und nicht wie bisher mit richtiger Blutabnahme und Urinprobe. Entwickelt hat ihn der Dopinganalytiker Mario T.
Dazu würde ein Stich zum Beispiel in die Fingerbeere durchgeführt werden. Der austretende Blutstropfen würde auf eine scheckkartengroße Karte gegeben werden. Der trocknet darauf und kann dann mit konventioneller Post einfach bei Raumtemperatur getrocknet zum Dopingkontrolllabor gesendet werden.
Man muss aber auch sagen, dass man mit dem neuen Test nicht alle Dopingarten nachweisen kann. Anabolika oder zum Beispiel Stimulantien, die anregend wirken, kann man finden, aber EPO zum Blutdoping oder Wachstumshormone noch nicht.
Und dann war ja noch 1. April heute. Es gab wahrscheinlich einige gefälschte Meldungen. Ne?
Ja klar, wenn eine Tagesschau-Meldung zum Beispiel echt wäre, Anne, dann könnten auch wir bald bedroht Angebot sein, denn die Tagesschau setzt angeblich bald Avatare als Sprecher ein. Und der Telegraph hat berichtet, dass wem die iWatch von Apple zu langweilig wird, dass der sich eine Ant-Watch holen kann mit echten Ameisen drin. Die krabbeln dann da durch dieses Ziffernblatt. Und dann gab es noch einen April-Scherz von Google, der auch wirklich umgesetzt wurde. Bei Google Maps kann man heute auf den Landkarten Pac-Man spielen und auf allen Straßen mit einem gelben Smiley Pünktchen fressen.
Probiere ich gleich mal aus. Danke, Anneke, aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Es geht wechselhaft weiter. Auch am Abend kann es Schauer oder Gewitter geben. Daran ändert sich auch morgen wenig. Wolken, Regen, Gewitter, alles dabei. Es wird aber etwas kühler mit 4 bis 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.